In den Sustainable Brand Stories geht es heute um die Wurst. Genauer, woraus sie gemacht wird oder eben auch nicht. Denn unser Gast heißt Godo Röhm. Das Magazin Spiegel nannte ihn einen Veggie-Pionier und ein Ehrgeiziger ist in jedem Fall. Als Marketingleiter der Rügenwalder Mühle hat Röhm maßgeblich den Wandel eines traditionellen Wurstherstellers zum Marktführer bei pflanzlichen Fleischalternativen auf den Weg gebracht. Damals, als alles begann, nämlich im Jahr 2014, gab es diesen Markt in Deutschland noch so gut wie gar nicht. Heute ist Veggie-Fleisch eine Boombranche und das Familienunternehmen Rügenwalder das meistverkaufte Produkt im Supermarkt. Wahrscheinlich hat jeder und jeder von euch schon mal Produkte mit der charakteristischen roten Mühle im Logo in der Hand gehabt. Godo Röhm ist mittlerweile nicht mehr im Unternehmen, sondern berät Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sowie Startups aus dem Bereich der alternativen Proteine. Das ist der Fachbegriff für Steaks aus Weizen oder Burger Patties aus Erbsen. Röhm glaubt, dass diese bis 2030 einen Marktanteil von 20% oder mehr erreichen und Fleisch und Wurst zu einem guten Teil verdrängen könnten. Das wäre natürlich eine super Nachricht fürs Klima, für die Landwirtschaft und auch für die Tiere, die heute noch vielfach in Großschlachtereien unter den Elektroschocker kommen. Warum die Bratlingbranche exponentiell wächst und wie man noch eingefleischte Wurstesser von Sojamortadella überzeugt, wird uns Godo Röhm gleich selbst erklären. Denn wenn es jemanden gibt, der uns Appetit auf Neues machen kann, dann der Marketing-Experte aus Brake an der Unterweser.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation, präsentiert von Strichpunkt Design.
Godo, kannst du zum Einstieg mal genau erklären, warum du den deutschen Konsumentinnen eigentlich das Fleisch vermiesen willst? Was genau ist das Problem?
Vermiesen will ja keiner was. Das ist ja einfach ein Angebot machen, ob er da vielleicht drauf eingeht. Ich glaube, jeder Mensch hat so ein bisschen, wenn er sich mit der Umwelt beschäftigt und mit den Tieren beschäftigt, so ein bisschen schlechtes Gewissen, was er da tut. Und um dieses schlechte Gewissen aufzulösen, bieten wir jetzt immer mehr Produkte an, die aus Pflanzen sind, die eben das Klima dann nicht so schädigen, die dann eben das Tierleid nicht so fördern und auch für die Gesundheit ein Tick besser sind. Daher, also ist eine Alternative für all die Menschen, die sagen so, also ganz richtig ist das mit meinem ganzen Fleischkonsum vielleicht doch nicht.
Okay, aber was genau ist eigentlich falsch daran, wenn ich zum Biofleischer gehe, wo ich dann zwar erstmal ob der Preise eine Schnappatmung bekomme, aber Fleisch von Tieren kaufe, die mutmaßlich ein besseres und längeres Leben gehabt haben als jene, deren Nackensteak dann für 2,99 über den Supermarktscanner geht.
Da spricht nichts gegen. Weil wir werden ja noch über Jahrzehnte, Jahrhunderte wahrscheinlich noch Fleisch und Wurst essen. Wenn es denn so wäre, wäre es okay. Aber ich rede mit ganz vielen Menschen darüber und jeder sagt, ja, aber wenn ich Biofleisch kaufe, dann ist das gut. Und wenn ich dann in die Zahlen gucke, werden in Deutschland immer noch 98% der tierischen Produkte über die Massentierhaltung verwendet. Und da ist dann, glaube ich, dieses Thema, ich rede darüber, dass ich Biofleisch esse. Das mache ich vielleicht auch alle 2 Wochen, alle 5 Wochen, zweimal im Jahr, aber halt nicht regelmäßig. Und für die 98% der Käufe, dafür sind diese pflanzlichen Alternativen gedacht.
Ein Aspekt ist ja auch, habe ich gelernt von dir, der Fleisch- und Flächen- und Ressourcenverbrauch. Für 1 Kilo Rindfleisch, korrigiere mich, werden mehr als 130 Kilogramm pflanzliche Nahrung ans Tier verfüttert. Also die gehen erstmal ins Rind rein, bevor das Steak hinten rausploppt sozusagen. Frage, warum sagt man den Leuten ja gleich, ess doch bitte vegetarisch oder pflanzlich. Also wie toll das schmecken kann, weiß man ja spätestens seit Otto Lengi. Warum der Umweg über die Fleischalternativen?
Das ist ein ganz normales ein Verhaltensmuster, wie wir Menschen aufwachsen. Also Mobilität, wenn wir uns daran gewöhnt haben, immer mit dem Auto zu fahren, dann ist es schwer, wenn die Menschen mir sagen, fahre jetzt mal mit der U-Bahn oder mit dem Bus zur Arbeit. Also ich muss das hier auf dem Land dann manchmal machen und dann bin ich 1,5 Stunden statt 1/2 Stunde unterwegs und dann sage ich, nee, das ist nicht die Lösung. Und bei tierischen Produkten ist es, glaube ich, auch so, wenn man mir sagt, ich soll auf alle tierischen Produkte verzichten, dann fehlt mir 1/3 Auswahl in meinem Speiseplan. Also das ist mir dann zu wenig. Also warum sollte ich 1/3 von meinem Speiseplan, den ich sehr gerne mag, einfach so rausschmeißen? Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Also wir haben viele Interviews mit Vegetariern, Veganern, Flexitariern gemacht. Über 90% mögen ja den Geschmack und sind nicht irgendwie so und sagen, ey, ist ja klasse, ich kann den ganzen Tag mit Paprika und Kartoffeln essen. Irgendwann hat man Bock auf eine Currywurst oder auf einen Schnitzel oder auf einen Mortadella oder beim Grillen. Und für die Menschen, die wir ja alle sind, also für die 90%, haben wir diese pflanzlichen Alternativen.
Du sagst selber, du bist undogmatischer Flexitarier, also du isst durchaus weiterhin Fleisch.
Absolut. Das ist so. Ich ziehe den Hut vor all den Veganern und Vegetariern, die das aus altruistischen Gründen machen. Ich bin egoistisch. Wenn die Produkte noch nicht so gut sind, dass ich wirklich einen Geschmacksverzicht habe, dann nehme ich nochmal das Original. Aber zum Beispiel bei einer Pflanzenmortadella, Pflanzennuggets, Pflanzenburger, da verzichte ich auf gar nichts und da würde ich nie wieder ein tierisches Produkt essen. Aber ja, ich bin noch einer, der dann sagt, wenn das Steak noch nicht ein Steak ist, dann esse ich ab und an auch nochmal ein tierisches Steak.
Vergangenes Jahr ist der Fleischkonsum in Deutschland das 6. Mal in Folge zurückgegangen. Also die Leute, die du erwähnst, die also ab und zu auf Fleisch verzichten oder ganz, gibt es anscheinend immer mehr. Und zwar allein im letzten Jahr um gewaltige 8,4% in einem Jahr. Das ist irre. Ist das nun eigentlich schon das Ende der Fahnenstange oder das Ende des Schnitzels? Oder wie siehst du das? Geht die Reise weiter?
Nee, die Reise geht noch weiter. Also wir sind ja bei den pflanzlichen Alternativen erst bei 2-3%. Und dass da jetzt mal so ein Jahr war mit 8%, also das könnte man ja hochrechnen und sagen, okay, in 12 Jahren ist ja vorbei, jedes Jahr 8% runter, 8% Punkte, dann wäre es vorbei. Aber das wird so nicht sein, sondern das ist jetzt gerade auch mit dem Thema Inflation, tierische Produkte sind auch teurer geworden, haben die Leute darauf verzichtet, aber natürlich auch das ganze Umfeld, dass sie darauf verzichten. Ich glaube und ich hoffe, dass wir irgendwann da landen werden, dass wir vielleicht noch 20% in tierische Produkte aus Tieren essen, und 80% dann irgendwann das Ganze mit Pflanzen oder zellbasiertem Fleisch ersetzen.
80%? Das ist aber, erlebst du das noch?
Ja, das ist die große Frage, weil diese großen Wenden, die Mobilitätswende, die Energiewende, die Agrarwende, die dauern meistens 60 bis 70 Jahre. Können wir bei der Energiewende sehen, die ist schon viel, viel weiter. Die fing in den 70er Jahren an mit Anti-Atomkraft. Das waren so Freaks, wie jetzt die Veganer die Freaks waren. Und jetzt sind wir bald bei der Energiewende auf dem Weg, dass wir vielleicht irgendwann 100% Erneuerbare haben. Und ich glaube, bei 100% kommen wir nicht raus, aber in 60, 70 Jahren kann ich mir gut vorstellen, dass wir gerade in den europäischen Ländern bei 80% Alternativen sind.
Krass. Nun ist Vegetarismus und Veganismus ja überhaupt gar kein neues Phänomen und weit verbreitet und lang her. Zumindest in Deutschland wurden sie aber eine ganze Zeit lang so mit einer gewissen Spaßbremsigkeit und Verzicht in Verbindung gebracht, zu Recht oder zu Unrecht. Was musste geschehen, was ist in den letzten Jahren geschehen, dass vegan plötzlich in den Mainstream gerückt ist?
Da sind wir auch ganz einfach gestrickt. Gib mir bessere Produkte und dann mache ich mit. Also das ist, vor Jahren waren das ja wirklich ganz grausame Produkte, die man da essen musste, wenn man weiter Fleisch und Wurst oder Milchprodukte essen oder zu sich nehmen wollte. Und in den letzten Jahren sind wirklich tolle Produkte dazugekommen.
Das ist alles.
Das ist ein Riesenpunkt, die Kommunikation hat sich, glaube ich, erweitert. Früher war es nur das Tierleid und da konnten viele Menschen verdrängen, weil sie das nicht jeden Tag gesehen haben. Da kamen die sozialen Medien, dann hat man das immer mehr gesehen, konnte das aber auch wegklicken. Jetzt kommt das Thema Klimawandel dazu. Man hat jetzt mitbekommen, ich glaube, jeder hat so langsam mitbekommen, dass die tierischen Produkte auch nicht gut sind fürs Klima. Und das alles gemischt mit relativ guten Produkten, die im Markt sind, macht es jetzt dem einen oder anderen mal leichter. Wobei ich da auch super selbstkritisch bin und sage, 80-90% der Produkte oder 80%, die draußen sind, sind noch nicht gut. Und deswegen ist da immer noch nicht der Tipping Point erreicht. Wir hängen ja immer noch bei 2-3%. Und damit wir auf 20-30% in den nächsten 5-6-7 Jahren kommen, müssen die Produkte auch noch deutlich besser werden.
Du wohnst ja an der Unterweser auf dem Land, in einem Ort, wo du groß geworden bist, Kleinstadt. Ich nehme an, du bist fest verwurzelt dort. Was, also in einer Gegend, wo das wochenendliche Grillen halt zum Wochenende gehört, wie der Ketchup zur Pommes oder das Korn zum Bier. Wenn du da mit deinem Veggie-Wurst oder deinem Protein-Patty am Grill auftauchst, was kriegst du da von deinen Nachbarn zu hören?
Ganz aktuell, passt ganz gut. Gestern meine Stammtisch-App. Schrieb einer von meinen Stammtischkollegen, Mensch, Godo kommt der Abend im Fernsehen, ist irgendwie wieder ein Bericht gewesen wegen Veggie-Fleisch. Und da kam von dem anderen, da hatte ich geschrieben, das ist aber eine Wiederholung. Und da kam ein anderer Kollege, Gerüstbauer, der sagte, das kannst du noch 10-mal wiederholen, ein Steak ist immer noch leckerer als dieser ganze Veggie-Kram. Und der Gastwirt, der heißt auch lustigerweise Hauptfleisch, der schrieb dann, das ist sowieso alles nur Panikmache über den ganzen Klimakram. Das ist jetzt auch vorbei, der ganze Veggie-Hype.
Okay, Volkes Stimme.
Man, Die alten Männer auf dem Land, die kriegt man zum Schluss, aber das ist mein Umfeld und deswegen weiß ich, wie viel Kritik da draußen immer noch da ist, berechtigt oder unberechtigt. Aber die bekomme ich hier auf dem Land um die Ohren.
Du bist zuversichtlich, dass du eines Tages auch die alten weißen Männer auf deren Seite ziehst?
Weiß ich gar nicht. Also zum Beispiel meine Eltern kriege ich nicht mehr. Die sind jetzt 85. Das ist auch voll in Ordnung. Ich glaube, es geht um die Kinder. Ob ich jetzt die alten Männer in den 10, 20, 30 Jahren, die sie dann noch auf Erden sind, kriege. Ja, manchmal muss man dann auch sagen, okay, lass uns mal zusehen, dass wir uns da nicht die Zähne ausbeißen. Es darf ja auch kein Gegeneinander sein. Also ich würde mich jetzt nicht mit den ganzen Jungs anlegen. Ich will ja abends mit denen noch ein Bier trinken.
Es ist aber ja so tatsächlich so, dass man bei so einem Thema nur gewisse Knöpfe drücken muss, schon brechen die alten Muster aus. Ne? Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, wurde neulich nach Proteinalternativen aus Insekten gefragt und hat der Bild am Sonntag erklärt, mir ist ein Schweinsbraten jedenfalls 10-mal lieber als so ein Insektenburger. Wie kann man diese Uraltfronten aufbrechen und was kann man kommunikativ tun, damit nicht sofort die alten Klischees aufpoppen?
Manchmal auch mal weghören. Also die Sachen, die Herr Söder jetzt raushaut, klar, wenn ich für eine Sache bin, dann kann ich da natürlich polemisch schön einen raushauen. Wer will denn Insektenburger essen, esse ich doch lieber ein Steak. Ich glaube, da klopfen 90% auf Holz und sagen, ja, sehe ich auch so. Ja. Das muss man einfach mal an sich vorbeischwimmen lassen und sagen, die Fakten sind die Fakten. Und jeder, der so ein bisschen rational sich mit dem Thema auseinandersetzt, bekommt über kurz oder lang immer wieder die Fakten um die Ohren. Und da ist es ein Rechenbeispiel, dass wir uns das gar nicht leisten können, so viele Tiere zu essen. Und wenn dann die Emotionen mal wieder ein bisschen raus sind aus der Diskussion, dann, glaube ich, geht jeder den Weg auch ein Stück weit mit.
Ist das, du hast erwähnt, ist eigentlich so ein Männerding, weiß man, oder so Rest Neandertal, weiß man, ob wir Männer mehr Fleisch essen als Frauen oder ist das eigentlich auch ein Klischee?
Haben wir nie, also ich habe da keine Studien bis jetzt selbst gemacht oder auch nicht gelesen, das ist einfach nur gesunder Menschenverstand im Umfeld, meine Familie und so weiter. Ja, würde ich unterstützen, ist ein Vorurteil, aber wie viele Vorurteile sind da ja auf ein paar Fakten mit drin verwischt.
Du gab es ja vor einigen Jahren schon mal einen Versuch, sozusagen uns Deutsche hin zu vegetarischen Alternativen zu bringen. Renate Künast, der berühmte Veggie Day 2013, damals war sie Grünen-Vorsitzende, kommt einem noch viel länger hervor. Dieser Vorschlag ist sowas von durch den Fleischwolf gedreht worden, dass Frau Künast sich vermutlich bis heute nicht davon erholt hat. Was lief da eigentlich kommunikativ falsch? Was war der Fehler? Was sagst du als Marketing-Experte?
Zum einen, also ich bin im regelmäßigen Austausch mit Renate Künast, sie hat sich erholt und okay. Dass das kommunikativ schief gelaufen ist, ist das Thema Verzicht. Und das war, glaube ich, oftmals ein Killer für Dinge, wenn man was verändern will, bei der Mobilität oder auch bei der Ernährungswende. Wenn du den Leuten sagst, verzichte drauf, dann sind viele nicht bereit zu verzichten, gerade in diesen Zeiten, wo wir sehr viele Dinge aushalten müssen. Von der Psyche her, dann will man irgendwie abends, wenn man Feierabend hat, einfach sagt, so, jetzt will ich mal ein schönes Stück Fleisch essen. Und wenn mir dann noch jemand sagt, jetzt sei mal vernünftig, ist nicht gut fürs Klima und die Welt geht unter und du darfst jetzt kein Fleisch mehr essen, irgendwann hat man genug von dem ganzen Verzicht. Und ich glaube, das war dieses Verzichtsding. Und was die Grünen jetzt aber auch gelernt haben und auch viele andere, ist, dass es nicht um Verzicht geht, sondern um eine Weiterentwicklung. Also nimm mir nicht das Fleisch weg, sondern mach's anders. Ich will, dass es genauso schmeckt. Wenn du das hinkriegst und das aus Pflanzen machst, dann bin ich dabei. Und das hat gerade auch Frau Künast, mit der ich jetzt gerade letzte Woche einen Gastbeitrag auch zusammen im Handelsblatt geschrieben habe, eben auch begriffen, dass sie sagt, wir gehen jetzt viel mehr auf das Thema Innovation. Wie können wir zum Beispiel Deutschland zum Vorreiter in diesem Bereich machen, der ja weltweit Milliarden umsetzen wird? Da wäre es doch schön oder ist es ja schön, Deutschland ist da gerade mit Israel, mit Singapur, mit Kanada, USA vorne dabei, wenn wir das jetzt noch weiter fordern und fördern.
Okay, das wäre sozusagen auf der politischen Ebene. Wie ist es auf der persönlichen? Also du hast schon gesagt, die eingefleischten älteren Herrschaften kriegt man vielleicht nicht mehr, aber die anderen nicht auf Verzicht setzen, sondern wie verkaufe ich etwas, eine vegane Mortadella von Rügenwalde? Das habt ihr gemacht. Ihr habt an der Verpackung gearbeitet, an dem Preis gearbeitet und am Produkt gearbeitet, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder vielleicht kannst du es noch einmal kurz beschreiben, was so eure Strategie war.
Ich muss da gar nicht über Rügenwalder reden. Das empfehle ich auch allen Firmen, die ich jetzt auch berate, im Milchbereich, im Tierfutterbereich. Wir machen gerade in einer Firma ein veganes Hundefutter. Ich habe immer gesagt, wir müssen nur eine Sache verändern und das ist die Zutat. Alles andere der Konsument war zufrieden mit seiner Mortadella. Der Konsument war zufrieden mit seinem Hundefutter und der Konsument war zufrieden mit seiner Milch. Hat ihm ja geschmeckt, die Packung fand er gut. 80 Gramm oder 1 Liter Milch, das war alles in Ordnung. Die konnte man gut einschütten, da muss man auch an der Flasche nichts ändern. So wie BMW das am Anfang gemacht hat, dass sie die Autos dann, die Elektroautos ganz anders designt haben. Da sage ich, das war ein Fehler. Ja. Mach einen normalen Golf mach eine normale Mortadella und setze die dann um und ändere nur die Zutat vom Rohstoff. Und wenn du es hinkriegst, sieh auch zu, dass du den gleichen Preis hinkriegst. Also, dass du nicht wesentlich teurer bist als das tierische Pendant oder das Auto mit Benzin.
Okay, also die Hürde möglichst niedrig setzen sozusagen oder die Schwelle, die ich überschreiten muss, um das Bessere zu wählen, die sollte ich möglichst niedrig ansetzen. Habe ich es richtig verstanden?
Ganz genau. Wenn wir das erfolgreichste Produkt im Markt ist eine Mortadella im Fleisch- und Wurstmarkt, die relativ gleich kostet wie die Schweine- oder die Geflügelmortadella, ist in der gleichen Packung, hat genügend, ich glaube auch 8 Scheiben wie die anderen, hat das ungefähr das gleiche Design. Deswegen, also ja, ändern nicht viel, sondern ändern nur die Zutat. Mit allen anderen Dingen war der Verbraucher zufrieden.
Kann man daraus so eine generelle Marketinglehre ziehen? Also wenn wir jetzt auf das Thema Mobilität sprechen, okay, dem Strom sehe ich sowieso nicht an, wo er herkommt, wenn er aus der Steckdose kommt, aber sozusagen der nachhaltige Ersatz muss dem nicht nachhaltigen Original möglichst ähnlich sein. Ist das sozusagen der Trick?
So würde ich das sehen. Ich finde, das Ganze alles ist ja keine Raketentechnik. Das ist alles gesunder Menschenverstand. Wenn man sich den Leuten zuwendet und mal zuhört, was sie da für Probleme haben oder nicht Probleme haben, dann geht es eben im Fleisch oder bei den tierischen Produkten darum, dass das Thema Tier das Problem ist, nicht der Geschmack. Also mach bitte jetzt auch keine Mortadella mit irgendwelchen Erbseninhalten. Nicht der Preis war das Problem, alles andere war okay. Es war nur der Inhalt. Und deswegen sage ich, ja, das ist, glaube ich, der ganze Trick. Auch beim Auto.
Kommen wir zu unserer Rubrik zwischendrin, Quick and Dirty, 5 schnelle Fragen. Was war der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Als ich das Buch 10 Milliarden gelesen habe, der Bevölkerungsexplosion.
Was steht da drin, ganz kurz, worum geht's?
200.000 Jahre hat es gedauert, bis wir Menschen überhaupt 1 Milliarde Menschen waren. Das war im Jahr 1800. Das hat 200.000 Jahre gedauert. Und dann bis 1960, innerhalb von 160 Jahren waren wir 3 Milliarden. Und jetzt innerhalb von weiteren 60 Jahren sind wir 8 Milliarden. Und das muss ja jeden irgendwie antriggern. Das versteht man, dass dann auf einmal hier ist, auf der Welt einfach ein bisschen enger geworden ist. Und dass wir diesen Planeten dann vielleicht auch irgendwann mal überfordern mit all den Dingen, die wir Menschen dann auch brauchen. Von Ernährung bis Wasser. Man geht da wirklich an die Ressourcen ran. Und da steht eben auch drin, dass das nicht mehr lange gut geht. Der grausame Ratschlag des Autors war dann, was würdest du deinem Kind raten? Was sollst du tun? Weniger Fleisch essen? Sollst irgendwie gegen fossile Energien auf die Straße gehen? Und er sagte dann, ich würde meinem Kind beibringen, mit der Waffe umzugehen, weil es gibt wahnsinnige Bevölkerungswanderungen, die nicht mehr in Millionenhöhe, sondern Milliardenhöhe sein werden. Und da wird es auch Bürgerkriege geben und so. Aber so pessimistisch bin ich nicht. Aber das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich glaube, man muss sich ein bisschen jetzt mal um das Thema kümmern.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren wettbewerbsentscheidend sein werden?
Weil, glaube ich, die ganzen Unternehmen gemerkt haben, dass sie nicht irgendwie alleine auf der Welt agieren. Früher konnte man das, da wurden all die Handlungen, die man neben der Marke, die man rausgebracht hat, nicht groß hinterfragt. Da wurde gesagt, okay, wenn die jetzt hier tolle Chips machen oder tolle Wurstprodukte, dann ist das gut. Aber die neue Generation, das finde ich wunderbar, die interessiert sich dafür, was fährt der Chef für ein Auto, nutzen die erneuerbare Energien, sind die im Fairtrade dabei, was halten die von Bio? Also jeder Schritt, den ein Unternehmen geht, wird überprüft, verdammt richtig überprüft von NGOs, von allen Verbrauchern. Und deswegen, so blind man auch sein möchte, selbst die CEOs, die da selbst keinen Wert drauf legen, können sich es nicht mehr leisten, das Thema Nachhaltigkeit an die Seite zu schieben.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Seine eigenen Kinder. Also wenn er dann kein Herz hat, wenn man sieht, was wir jetzt schon haben, wir freuen uns jetzt gerade über Sommer, die jetzt endlich mal 40 Grad haben, Aber es gibt so viele Regionen auf der Erde, die regelmäßig auch über 50 Grad haben. Und man weiß, bei über 55 Grad ist es nicht mehr lebensmöglich in diesen Regionen. Und das kommt auf unsere Kinder zu. Und wenn es nur die Bevölkerungswanderung sind, die wir dann hier irgendwie handeln müssen, das werden alles Dinge, die nicht irgendwie in 100 Jahren oder in 1000 Jahren passieren, sondern da werden unsere Kinder uns noch hinterherrufen, wenn wir im Grab liegen, vielen Dank. Und ich glaube, da ist jeder gefordert.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Wenn ich wirklich verzichten muss und da geißel ich mich für oder finde es blöd, dass ich es mache. Also wenn ich zum Beispiel, ich fahre fast nur mit der Bahn, aber wenn ich hier nach Versmold muss, das ist hier vom Land aufs Land, da fahre ich mit dem Auto 2 Stunden, müsste mit der Bahn 3,5 fahren. Und da, weil ich fahre an einem Tag hin und her, dann müsste ich 7 Stunden im Auto sitzen, anstatt 7 Stunden in der Bahn sitzen, anstatt 4. Da bin ich am Cheaten. Wie gesagt, beim Griechen bin ich auch am Cheaten. Also ich bin da, glaube ich, wie jeder Mensch. Also ich gebe mir Mühe, aber ich bin da nicht so konsequent, wie ich mir es eigentlich erhoffe von mir selbst. Aber ja, so sind wir Menschen.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzlerin werden.
Alles zum Thema Preis. Also ich glaube, das ist die einfachste Steuerung, dass du den Menschen die Chance gibst, diese Produkte über den Preis auch zu erfahren. Also ganz viele Menschen, die sich da nicht mit beschäftigen, die wenig Kohle haben, die andere Sorgen haben oder was auch immer, die könnte man über den Preis kriegen. Also wenn eine Mortadella auf einmal 69, 79 Cent kostet aus Pflanzen und aus Fleisch 1,29, dann wird die jeder mal probieren. Und wenn sie dann nicht komplett enttäuscht, hat sie eine Riesenchance, in die Einkaufswagen derer zu gelangen, die sich nicht fürs Klima, sondern nicht interessieren, nicht für das Tier interessieren, aber die man dadurch kriegen kann. Deswegen also Preispolitik in dem Bereich.
Wir müssen vielleicht einmal noch kurz erklären, bei den Fleischalternativen gibt es ja 2 große Familien, würde ich mal sagen. Zum einen Patties und Würste aus Pflanzen wie Weizen oder Soja beispielsweise auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Steaks, die im Labor gezüchtet werden. Ich las, dass man in Singapur in einem Restaurant schon Chicken Nuggets aus dem Labor bestellen kann. Erklär doch mal bitte kurz den Unterschied und welchen der beiden Segmente den größere Zukunft prophezeist.
Also der Unterschied ist tatsächlich in dem jetzigen Bereich. Das, was im Markt gerade ist, sind die pflanzlichen Produkte. Die sind zugelassen, die zellbasierten sind noch gar nicht zugelassen. Und deswegen können wir die jetzt gerade essen. Die werden einen großen Markt machen. Die stoßen manchmal an ihre Grenzen, was die Textur angeht. Also bis jetzt kriegen wir noch kein richtiges Steak hin.
Die pflanzlichen,
stoßen an ihre Grenzen. Die pflanzlichen, genau, die pflanzlichen stoßen da an ihre Grenzen. Wobei es jetzt auch tolle Unternehmen gibt wie Project Eden, die dann eben an die Maschinentechnologie gehen, dass man auch pflanzliche Produkte so hinbekommen kann, dass man dann Kopfschinken draus kriegen kann, ein Steak draus hinbekommen kann. Also das sind die pflanzlichen Produkte. Und dann gibt es die zellbasierten Produkte, die sind, ich würde sagen, von der großen Markteinführung noch 5, 6, 7 Jahre entfernt. Das hat 3 Hürden. Das ist einmal die Regulierung, dass die weltweit noch nicht zugelassen sind, außer in Singapur. Deswegen kann man in Singapur in einem Restaurant schon Chicken McNuggets, diese kleinen Dinge essen.
Hast du mal probiert? Warst du mal da?
Nee.
Okay.
Da bin ich wegen dafür noch nicht hingeflogen. Da hättest du mir jetzt auch gekreuzigt hier bei Nachhaltigkeitstalk, dass ich für ein Essen nach Singapur fliege.
Ich versuche dich auf die falsche Fährte zu locken.
Aber ja, okay. Genau. Habe ich gemerkt.
Singapur zugelassen, erste Hürde Zulassung.
Genau, die ist weltweit sonst überhaupt noch nicht da und das dauert auch meistens 1, 2, 3, 4 Jahre, bis es dann zugelassen ist, gerade in Europa. USA, da geht es jetzt ein bisschen schneller voran. Das zweite Thema war der Preis. Dass man vor 10 Jahren war es so, dass der Mark Post, der den ersten zellbasierten Burger gemacht hat, gesagt hat, okay, dieses Patty kostet 200.000 Euro. Da sind wir nicht mehr. Da waren wir eine Zeit lang bei 500. Und jetzt eine Firma, die ich berate in Family Foods, die hat eine Tochter, die sich damit beschäftigen und die sagen, die sind jetzt bei Rohstoffkosten von 3 bis 5 Euro. Aha. Also der Preis wird so langsam ein Thema, was machbar ist. Und dann kommt wieder das Thema Menschen, wie sind wir groß geworden? Wie finden wir das? Da muss jeder selbst drüber nachdenken. Ich glaube, es wird ein paar Jahre dauern, bis wir dieses zellbasierte Fleisch annehmen. Das Erste, was auch bei mir kam, als ich vor 10 Jahren das erste Mal davon hörte, sagte, Frankenstein-Food, muss das denn sein? Wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, diese Produkte werden ja im Bioreaktor gemacht, wie Milch, Joghurt, Bier, wie viele andere Produkte auch. Und wenn man sich dann anguckt, ob es nicht ethisch besser ist, dass man eine Zelle nimmt, die in einem Bioreaktor wächst und da mein Fleisch wächst, oder ob man dafür all die Tiere braucht, die sind ja nur nichts anderes als laufende Bioreaktoren, weil die haben ja kein tolles Leben. Die nutze ich ja nur, damit da diese Zellen dran wachsen. Und wenn man das mal gegeneinander aufrechnet und sagt, was ist eigentlich ethisch blöder, ich glaube, dann kommt der ein oder andere zum Schluss, dass das mit den Bioreaktoren gar keine so dumme Idee ist. Aber das dauert, glaube ich, 5 bis 6, 7 Jahre.
Und diese zellbasierten Produkte haben Vorteil, dass sie dem Original ähnlicher sehen, dass man Steak leichter hinbekommt, wenn ich es richtig weiß, oder was ist deren Vorteil?
Ja, genau, ja, dass man die gleichen Nährstoffe hat, die Aminosäuren, die gleichen Nährwerte wie im tierischen Bereich, das ist genau der Punkt, weswegen sie da besser sind vielleicht, und der Biss, also dass man dann wirklich auch ein Steak nachproduzieren kann. Die ersten Produkte aber, das muss man auch ehrlich sagen, die kommen werden in den nächsten Jahren, sind eher Produkte, die man dann in ein Patty reinmacht, in eine Salami reinmacht, also klein macht und dann wieder da was draus macht, weil das Steak wachsen zu lassen, das dauert auch wieder einen Tick länger.
Du hast die laufenden Bioreaktoren erwähnt, die leider kein gutes Leben haben. Musst du mal erzählen, die Grünwalder Mühle war, glaube ich, dein erstes Unternehmen nach dem Studium und du warst vor 25 Jahren, hast 15 Jahre recht erfolgreich das Marketing betrieben dort und geleitet und bist dann aber ins Nachdenken gekommen, unter anderem als du bei den Schlachthöfen unterwegs warst. Was ist da passiert? Was hast du gesehen?
Ich glaube, wenn man so eine Firma führt, dann muss man ja mal zu den Lieferanten und gucken, was da so los ist. Und dadurch war ich in vielen Schlachthöfen und überhaupt nicht missionarisch jetzt meine Aussagen, aber wer in einem Schlachthof war, wo 25 Schweine pro Tag geschlachtet werden oder auch kleinere Schlachthöfe, das macht ja was mit einem.
Da sagt man 25, sich nein. Wie viele werden da geschlachtet?
25.000 pro
25.000.
Tag. 25.000. Genau. 25.000 Schweine pro Tag Wahnsinn. Werden in einem der größten Schlachthöfe Europas geschlachtet. Und wenn man da so den Weg durchläuft, also wenn die Tiere angeliefert werden, auch vom LKW runtersteigen, kriegen alle so ein bisschen schon mal mit, hier riecht das anders, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann sieht man, wie die Schweine dann eben auch mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren werden, dann kriegen sie so eine Gasmischung, dass sie dann eben einschlafen, dann werden sie auf dem Haken gehangen, noch lebendig, aber eben schlafend und werden dann aufgeschnitten. Und das ist alles, soweit es geht, deswegen will ich da auch niemanden anklagen, soweit es geht, tiergerecht, wenn man das irgendwie noch rechtfertigen möchte. Aber da sollten wir uns alle an die Nase fassen, wenn wir so viele Tiere essen, bei 8 Milliarden Menschen, dann kann man das nicht alles auf dem Biobauernhof machen, sondern dann passieren eben solche Wege. Der einzige Unterschied zu mir ist dann wahrscheinlich, dass die meisten Menschen das nicht sehen, was da passiert und das auch irgendwie gar nicht sehen wollen. Aber wenn man das gesehen hat und lange Rede kurzer Sinn, dann macht das auch was mit einem. Wenn ich da dann rausgegangen bin, dann konnte ich mal ein paar Tage oder ein paar Wochen nicht so richtig verdrängen.
Okay, man muss dazu wissen, dass die Vorstellung, dass die Wurst oder das Fleisch aus einer ländlichen Schlachterei stammt, wo ein Metzger irgendwie das Messer ansetzt, naiv sind und dass eigentlich jeder, der in Deutschland einen größeren Stil Fleisch verarbeitet, bei einem von einem knappen Dutzend Großschlachtereien kauft, nämlich Konzernen wie Danish Crown oder Tönnies, berühmt-berüchtigt etc. pp. Also letztendlich, egal welche Marke vorne draufsteht, kommt es aus irgendeiner Großschlachterei. Anders ist wahrscheinlich der Preis gar nicht hinzukriegen, oder?
Ja, anders ist die Menge auch nicht abzubilden. Also dieses Thema, also der Schlachter vor Ort oder der Metzger vor Ort, der kauft oftmals bei seinen Bauern vor Ort ein, die aber manchmal dann eben auch Tönnies oder andere beliefern, weil der Bauer, der mit seinen 10 Schweinen klarkommt, den gibt es glaube ich nicht mehr. Und jeder Bauer muss viele Schweine haben. Man kann
in Masse produzieren.
In Masse produzieren. Und so müssen das natürlich jedes Unternehmen, was man kennt aus der Werbung oder im Supermarkt, die machen logischerweise mehr als ein paar hundert Tonnen und dann heißt es auch, ein paar tausend Tiere braucht jedes Unternehmen, was da draußen ist.
Du hast dann 2012 ungefähr mit dem damaligen Inhaber der Grünwaldmühle gesprochen und vorgeschlagen, dass hier auf pflanzliche Fleischalternativen geht, die anfangen zu entwickeln. Dazu muss man wissen, Rügenwalder ist ein Fleischereibetrieb in der 6. Generation. Der damalige Inhaber war Metzgermeister. Wie wahnsinnig muss man eigentlich sein, zum Überzeugungsmenschen, leidenschaftlichen Menschen zu sagen, wir machen jetzt mal genau das Gegenteil von dem, was deine Familie seit 6 Generationen macht?
Indem man ein super Vertrauensverhältnis zu seinem Chef hat, indem man den auch kennen und schätzen gelernt hat. Das ist auch ein sehr, sehr innovativer Mensch, auch ein sehr sensibler Mensch gewesen, der ist auch nach den Schlachthofbesuchen durcheinander gewesen. Wenn wir da dann bei Bierchen drüber gesprochen haben, dann sagt er auch ganz ordentlich und deutlich, klar bin ich in der 6. Generation für so ein Wurstunternehmen tätig und ich bin auch Jäger und ich halte es auch für richtig, dass wir Menschen Tiere essen. Aber diese Massen, die es jetzt geworden sind, und das kommt eben durch diese Bevölkerungsexplosion, seine Eltern und Großeltern, da waren wir vielleicht 1 Milliarde oder 3 Milliarden auf Erden, jetzt sind wir 8 Milliarden. Und auf einmal sieht man auch als Fleischer, dass wir in dieser Branche nichts gemacht haben, alles effizienter zu machen. Und das mag bei Medikamenten und bei Autos richtig sein, alles effizienter und schneller zu machen. Bei der Tierhaltung ist es kein guter Weg. Und da ist er eigentlich genauso offen gewesen wie ich. Und er hatte ein ganz, ganz schönes Gespräch, als wir darüber gesprochen haben, Christian, was machen wir denn? Und da sagte er, Guido, ich kann wie der ehemalige Nestle-Hertha-Gründer, Hertha-Wurst, mein Unternehmen einfach an die Nestle verkaufen und mache einen kleinen Bauernhof, dass es mir gut geht.
Schweißfurt.
Genau. Und dass die 10.000 Menschen um meinen Hof herum tolles Fleisch kriegen. Sagt aber, da ändern wir ja nichts in der Masse. Wir müssen doch versuchen, in der Masse irgendetwas zu ändern. Und deswegen war der Idee recht aufgeschlossen gegenüber. Hat er nicht so richtig dran geglaubt, ob das was werden kann, aber ist überhaupt nicht irgendwie dagegen gewesen.
Er hat es unterstützt und mit vorangebracht. Der Rest des Unternehmens war nicht so begeistert. Du hast mal gesagt, du hättest erstmal ein paar Jahre lang gepflegt einen in die Fresse bekommen. Ich sehe, die Fresse hat sich erholt, das ist erfreulich. Wie hält man sowas durch? Vor der Situation stehen ja viele Marketingmenschen und auch andere Menschen in den Unternehmen, die was verändern wollen. Logischerweise haben andere Angst vor Veränderung. Wie überzeugt man die Leute? Und konkret bei Rügenwalder, da sprechen wir wahrscheinlich von Metzgerinnen, die das seit Jahren gemacht haben. Wie bringen wir dazu Leute, ab demnächst tüten wir jetzt Weizen rein?
Also da will ich das auch gar nicht zu sehr glorifizieren. Ich glaube, dass wir als Geschäftsführer Ideen haben müssen, wie wir den Laden voranbringen. Das geht in der Werbeagentur, in der Printbranche. Das sollte jeder machen. Und jede neue Idee, das weiß auch jeder, der jetzt zum Beispiel die Printbranche digital machen will oder die Autobranche elektrisch machen will. Die Leute, die Ideen haben, die kriegen erstmal Gegenwind. Das ist ganz normal, weil jeder Mensch sich irgendwie vor Veränderungen fürchtet. Kann ich da mithalten? Ist das Neue auch meins? Komme ich mit all den Dingen klar? Und deswegen war es okay, dass alle erstmal dagegen waren. Aber natürlich ist es ein steiniger Weg, trotzdem das dann durchzuhalten und immer wieder die Menschen davon zu überzeugen, dass das richtig ist.
Ja. Wie hast du es gemacht oder versucht?
Also ich habe erst gedacht, wenn ich die Fakten alle weiß, dann muss ich den Leuten nur sagen, wir machen jetzt pflanzliche Produkte und dann bitte folgt mir. So war es aber nicht, sondern da war sehr viel Fragezeichen, Kritik. Das sagst du auch immer wieder, der Veganer war eben der natürliche Feind des Fleisch- und Wurstherstellers und man hat immer seine Verteidigungshaltung in jeder Branche, die man irgendwie verteidigen will. Und jeder weiß zwar, das sind meine Leichen im Keller, aber die spricht man nicht an. Und ich habe sie angesprochen, das finden dann erstmal alle blöd, dass man davon spricht, was für Dinge wir da tun. Und wenn man das dann aber vernünftig erklärt, und da kam meine Frau einfach drauf und sagte, Bodo, du kannst nicht einfach glauben, die Leute laufen dir hinterher, wenn sie die Fakten nicht kennen. Du musst denen wirklich alles erzählen, was du mir über all die Jahre erzählt hast, mit der Bevölkerungsexplosion, mit dem Tierleid, mit dem Klimawandel, mit der Gesundheit der Gesellschaft, dass es Alternativen gibt. Und das habe ich dann getan, habe das dann auf verschiedensten Betriebsversammlungen gehalten, diese Rede, habe das auch im Beirat gehalten, habe es in der Familie gehalten. Also immer wieder überzeugen. Und wenn, als es dann losging, war es dann auch wichtig, die kleinsten Erfolge auch zu feiern. Also zu zeigen, guck mal, da kommen jetzt die ersten Bestellungen rein und guck mal die Drehgeschwindigkeit der Produkte und guck mal, habt ihr eurer Bekannten das schon mal mitgegeben? Und also immer wieder überzeugen, weil das war der zweite Fehler. Ich hatte dann meine Rede gehalten und dachte, jetzt sind alle hinter mir. War aber nicht so. Nach ein paar Wochen hat man logischerweise all die Argumente im Alltag wieder vergessen.
Okay.
Deswegen auf. Steter Tropfen hüllt den Stein.
So hast du intern zumindest versucht, die Leute auf deine Seite zu bringen. Jetzt hat ihr aber eine viel größere Aufgabe, nämlich einen Markt, den es noch gar nicht gab, zu öffnen und von eurer Produkt zu überzeugen. Das habt ihr gemacht, auch wieder wahnsinnig, indem ihr dieses neue Produktsegment unter der eingeführten Traditionsmarke Rügenwalder reingebracht habt. Anstatt mal, wie es jeder andere Marketingleiter wahrscheinlich oder Leiterin machen würde, erstmal ordentlich mit einer kleinen Submarke auszuprobieren, wie läuft das denn so, und es dann vielleicht größer zu machen. Ihr habt euch für einen anderen Weg entschieden. Warum?
Die Marktforschung hat gesagt, machst du unter einer Submarke. Die Agenturen haben gesagt, machst du unter einer Submarke, weil das Risiko da kleiner ist. Das sagst du dann aber, weil du vielleicht nicht so richtig dran glaubst und sagst, nee, ich glaube, das wird nichts. Und wenn wir dann scheitern, dann ziehen wir da nicht mit die große Marke in den Dreck. Und ich war mir aber absolut sicher, dass das hinhaut. Also da sprachen alle Fakten dafür. Wir haben es ja auch getestet, da lief es auch gut in den Testmärkten, deswegen war ich absolut sicher, dass es hinhauen wird. Und dann habe ich immer vom Ende gedacht und habe gesagt, was passiert denn, wenn das klappt? Und ich nenne das jetzt nicht die Rote Mühle, sondern ich nenne es die Grüne Kirche. Und dann sind dann alle Produkte der Grünen Kirche laufen auf einmal wie verrückt und die Rote Mühle, Fleischprodukte laufen nicht mehr. Dann hat man ja so eine Bad Bank, die man eigentlich über 200 Jahre aufgebaut hat. Und ich glaube fest daran, dass sich Marken wie Menschen immer weiterentwickeln sollten. Also Automobilunternehmen sollten jetzt daran partizipieren, dass die Motoren rausfliegen und Elektro reinkommt. Das ist doch viel, viel besser, wenn VW das jetzt umsetzt und dadurch der Standort in Deutschland bleibt. Und deswegen habe ich daran geglaubt, dass wir das unter der Mühle machen müssen, weil wir diese Marke weiterentwickeln müssen. Wir können nicht sagen, das war Fleisch und Wurst und die Marke ist dann nichts mehr und die neue Marke heißt jetzt so und so.
Okay. Ihr habt dann auch nicht nur das gemacht, konsequent auf die Marke, sondern auch den gesamten Marketing-Etat in dieses neue Produktsegment geschaufelt. Und zwar mit einer, wenn ich es recht erinnere, einer Kampagne, die so ein bisschen mit den Vorteilen spielte. Kannst du noch ein bisschen erklären, was war sozusagen euer Start für, um dieses völlig unbekannte Produkt für eine Kundschaft, die es noch gar nicht gab, in den Markt zu bringen?
Auch wieder gesunder Menschenverstand. Das war lustigerweise eine Entwicklerin von uns, die sagte mir in einem Gespräch mal, Mensch, ich habe das jetzt meiner Freundin erzählt, dass wir vegetarische Frikadellen machen. Und die sagte, oh wie schön, ich bin schon seit Jahren Vegetarierin und ich hätte gern mal wieder so eine Frikadelle gegessen und dass du das jetzt machst, finde ich ja super. Und das habe ich als Spot gemacht, oder wir. Haben dann genau diese Story als Spot rausgegeben, dass die Entwicklerin dann selbst auch gesagt hat, ich hatte eine Freundin und die hat eben Fleisch und Wurst weniger gegessen und das machen wir jetzt eben aus Pflanzen. Und das Ganze dann unter der Mühle, viel reinhauen, dass die Leute sehen, das ist auch lecker und ja, dann hat es geklappt.
Es hat so geklappt, dass ihr erstmal ein ganz anderes Problem hattet. Ihr hattet nicht mit der Nachfrage gerechnet und teilweise Produktionsprobleme, ist das richtig?
Oh ja, ja. Wir hatten, weil wir auch vorsichtig waren, mit 5 Tonnen in der Woche gerechnet. Und relativ schneller Zeit, ich glaube nach ein paar Monaten war ich schon bei 100 Tonnen pro Woche. 100.000 Kilo pro Woche, das sind bei 80 Gramm Packungen über 1 Million Packungen jede Woche, die da rausging. Und das hat uns schon vor große, große Schwierigkeiten gestellt und hat die Rügenwalder Familie, die wir damals waren, doch ganz schön zusammengeschweißt und auseinandergedriftet, beides gleichzeitig.
Hey Harald, ich brauche kurz was zum Mitschreiben. Was sind denn die goldenen Regeln der Nachhaltigkeitskommunikation? Was sind die wertvollsten Learnings?
Ich glaube, es muss ein Gesicht da sein. Also ich finde immer, du willst ein Unternehmen nicht einfach nur neutral haben und sagen, das ist die B-B-B-B, sondern das ist der Mensch, der steht dahinter. Also als Herr Dies von VW da stand, da wusste ich, ja, der macht das und glaube ich fest, das habe ich bei Rügenwalder auch so gemacht, das mache ich sonst auch so, dass ein Gesicht da ist, weil ich dann ganz viel aus seinem Charakter ablesen kann, wie die Firma vielleicht tickt. Fand ich wichtig. Das Zweite ist eine richtig gute Zusammenarbeit mit den NGOs, weil oftmals vor ein paar Jahren war es so, dass die Unternehmen und NGOs sich oft gestritten haben oder gibt es auch noch heute. Ich habe die NGOs immer sehr genutzt, um deren Kritik anzunehmen. Also ich habe mich gerne mit Peter unterhalten, mit Greenpeace unterhalten, mit Foodwatch unterhalten, mit allen unterhalten, um zu hören, was findest du blöd an meinem Geschäftsmodell? Weil die decken die Dinge auf, die die Verbraucher in 2, 3 Jahren sowieso aufdecken. Und deswegen da eine enge Zusammenarbeit mit diesen Firmen zu nutzen und auch diese Firmen ernst zu nehmen. Also denen dann auch sagen, so, du hast mir gesagt, ich soll kein Soja aus Südamerika kaufen, guck mal, habe ich verstanden, ein halbes Jahr später rufe ich die wieder an, du, haben wir geändert, ist jetzt so und so. Dass die auch sehen, wir meinen das verdammt ernst, diese Zusammenarbeit. Und PR ist wichtiger als Werbung. Also weil das dann eben auch Glaubwürdigkeit bringt.
PR ist dann die tatsächlich, was im Unternehmen passiert, nach außen zu tragen, statt nur irgendwas zu vermarkten.
Genau. Und dafür dann eben auch dieses Gesicht da zu sein, wo die Leute glauben, okay, das glaube ich dem jetzt. Deswegen ist es richtig, da eine große Agenda zu haben, ein Gesicht zu haben und das dann auch gerne authentisch rüberzuspielen. Also ich fand eben, eine schöne Idee war dann auch Werbung und PR gleich zu machen, dass du dann eben mit eigenen Mitarbeitern wirbst, dass du wirklich Dinge nach vorne schiebst, die du auch machst. Also nicht wie früher die Pyrmont-Kirsche oder Oma Friederike holt die Wurst aus dem Buchenrauch, sondern wirklich die Dinge, die umgesetzt werden und das dann irgendwie vermischen mit PR. Aber das dann eben auch alles authentisch und ehrlich.
Jetzt bist du bei vielen Startups beteiligt, berätst sie auch. Einer ist die Firma In Family Foods, der zweitgrößte deutsche Wurstverarbeiter, der sich seit September letzten Jahres ebenfalls im Veggie-Geschäft tummelt mit der Marke Billy Green. Gleichzeitig, genau wie Rügenwalder auch, macht Family Foods aber weiterhin auch in Fleisch. Da frage ich, kann ich das eine tun, ohne das andere zu lassen? Oder ist das nicht dann doch irgendwie unglaubwürdig, wenn ich sozusagen die bessere Alternative vermarkte, aber das andere, mein anderes Standbein, ja, nicht hinter mir lassen möchte?
Ja, verstehe ich, dass da der ein oder andere sagt, Mensch, die Leute, die haben die ganze Zeit aus Tieren das gemacht und jetzt will ich gar nicht mehr, dass es diese Firmen gibt. Ich glaube, das ist aber zu kurz gesprungen. Ich glaube, alle Produkte entwickeln sich ja weiter. Und es ist, finde ich, wahnsinnig schade, wenn man durch Evolutionsstufen ganze Branchen oder ganze Firmenbranchen verliert. Was will ich damit sagen? Bei der Disruption der Musikindustrie. Da ging es los mit der Schallplatte, dann kam die CD und da kamen die Streamingdienste. Es wäre ja schön, wenn Ariola, die damals LPs hergestellt hätten, auch bei CDs vorne dabei gewesen wären und jetzt im Streaming, weil es geht die ganze Zeit nur um Musik hören. Und ich glaube, es ist toll, wenn sich Unternehmen so weiterentwickeln, zu sagen, ich gehe den nächsten Schwung mit. Es gibt aber ganz, ganz viele Beispiele, und das verstehe ich, was du auch gerade gefragt hast, wo es nicht geklappt hat. Nokia zum Beispiel, es ging dann eben um Smartphone und da ist so ein Weltmarktführer einfach, irgendwann hat er gepennt und ist raus aus dem Spiel. Und ich glaube, diese Sprünge macht ja jede Branche mit und die schlauen Unternehmen sind vorne dabei und sagen, okay, der Sprung kommt jetzt eh, ob ich jetzt mitmache oder nicht mitmache, lass mich doch vorne mit dabei sein. Und ja, das heißt dann manchmal auch, dass man die alten Produkte nicht mehr so klasse findet. Also Nokia hätte sagen müssen, mein alter Nokia-Knochen, der ist jetzt nicht mehr so toll und ich muss mir jetzt neue Maschinen kaufen, wahrscheinlich nicht mehr so profitabel wie die alten, die ich in Milliarden verkauft habe. Aber wenn ich das nicht mache, dann bin ich raus aus dem Spiel. Und ich glaube, das haben gerade in Deutschland viele Fleisch- und Wurstunternehmen verstanden. Nicht nur Fleisch- und Wurstunternehmen, sondern eben auch Tierfutter, Milchunternehmen, Eiunternehmen, dass sie eben bei dieser Transformation lieber dabei sind, als vielleicht in 50 Jahren ganz raus sind aus dem Spiel.
Was ist denn, um wir ein bisschen zum Schluss in die Zukunft gucken, was denn realistisch? Wo wird denn, wenn wir uns in 10 oder 20 Jahren widersprechen, wo wird dann der Fleischkonsum dann in Deutschland liegen und wo der Anteil pflanzlicher Fleischalternativen?
Realistisch, und das ist auch traurig, wird sein, dass wir in 20 Jahren wahrscheinlich mehr Tiere brauchen als heute, weil eben die Weltbevölkerung nochmal gewachsen ist. Und weil eben der Wohlstand in vielen Ländern wie China und anderen Ländern fortgeschritten ist und der Wohlstand hat immer eine Korrelation mit Fleischprodukten gehabt. Also umso wohlhabender jemand geworden ist, ein Land geworden ist, umso mehr Fleisch haben sie gegessen. Deswegen also global gesehen wird es noch mehr Fleisch brauchen. In Deutschland und in Europa, USA und in diesen Ländern wird es aber, glaube ich, 20-30% weniger sein, dass wir also 30%, 20% Alternativprodukte haben werden.
In 10 Jahren?
Also, ja, in 10 Jahren. Das heißt also, eine Verzehnfachung des jetzigen Marktes halte ich für absolut realistisch. Bin damit aber nicht alleine, weil da ist jetzt jeder gerade, also alle Lebensmittelkonzerne werden gerade entweder von den Aktionären in die Richtung geschoben oder von den Kunden, dass alle sagen, ich muss in das pflanzliche Segment, alle Maschinenhersteller sind da, alle Vorlieferanten sind dabei. Und viele, viele Regierungen sind auch dabei. Ich glaube, in 10 Jahren sind wir bei 20-30%. Und das ist schon ein Riesenschritt.
Auch geschmacklich, es muss man ja sagen, du hast es selber erwähnt, ist bei vielen Alternativen auf Luft nach oben ein Tester der Welt, der Zeitung Die Welt, hat sich kürzlich mal durchgeschmeckt durch Fleischersatzprodukte, schrieb, einige kämen schon ans Original oder an das tierische Vorbild heran. Andere, Zitat, erinnern in Geschmack und Konsistenz an etwas, das man im Baumarkt kauft. Also, bevor ich Fliesenkleber esse, bleibe ich doch lieber bei einer guten alten Bratwurst, oder?
Das ist genau das, was ich meiner Branche immer wieder ins Heft schreibe. Wir müssen schneller werden mit den guten Produkten, weil er hat ja recht. Also wenn man alles isst, und ich esse wirklich alles, was draußen ist, ich kaufe alle neuen Produkte. Und bei einigen, da denkt man sich auch, hat die irgendjemand mal verkostet? Oder habt ihr da jetzt nur gelesen, vegan kommt jetzt und jetzt mussten die Entwickler irgendwas machen und das wurde rausgehauen? Also das sind manche Produkte sind wirklich so schlecht, dass man sagt, es wäre besser, wenn es die jetzt nicht gerade im Markt geben würde. Weil jedes Mal ist es ja so, dass irgendeiner was ausprobiert und sagt, ja okay, jetzt habe ich es oft genug gelesen, jetzt probiere ich das mal aus. Und dann sind die wirklich überhaupt nicht verzichten wollen, wie hier meine Männer aus dem Stammtisch, die kriegst du nur mit absolut perfekten Produkten. Und wenn da irgendwas bei 90% ist oder bei 50%, dann sind die wieder 1-2 Jahre aus dem Markt raus und sagen, nee, probiere ich nicht wieder. Deswegen ja, die Produkte müssen besser werden, aber auch ja, es gibt schon ganz, ganz tolle Produkte. Da muss sich jeder ein bisschen reinessen, mal ein bisschen hören, was da gut ist und dann so langsam mal anfangen. Also als Einstiegsdroge empfehle ich eine Mortadella oder ein paar Nuggets oder mal einen Burger bei Burger King oder McDonald's. Da wird man sehen, kann ich essen, ist sehr, sehr gut und es gibt keinen Grund, dann das tierische Pendant zu essen und dann mal ausprobieren.
Der härteste Test, das hast du mal dem Wirtschaftsmagazin Brand 1 erklärt, bestünde darin, wenn beim Griechen deine Heimatstadt Brake mit Namen Charisma eines Tages vegetarische Alternativen auf der Speisekarte auftauchen würden. Wie wahrscheinlich ist das? Und hast du schon mal mit dem Wirt gesprochen? Was sagt Kostas?
Dimitris heißt er. Dimitris. Der sagt, Godo, bei mir gibt's immer noch Fleisch und wenn du kein Fleisch haben willst, dann lasse ich das Fleisch vom Teller weg und dann kriegst du halt die Beilagen.
Klar,
ja, klar. Und das ist, ich glaube, da gehen noch ein paar Jahre ins Land. Aber das haben wir jetzt gerade wieder auf der Internorga gesehen, die ganzen Gastronomieversorger, also die Unternehmen, die Gastronomie versorgen, die werden auch immer offener dafür und bieten es immer mehr an. Weil sie eben wissen, gerade in den Großstädten, in den Mensen dieser Welt, da werden diese Produkte einfach gefordert. Und irgendwann ist dann auch der Grieche in Brake dran.
Bis dahin bleibt natürlich die Grundfrage, vor der jeder Gast in griechischen Restaurants steht, Gyros-Teller oder Souvlaki-Spieß? Was ist dein Ding?
Halb und halb heißt das. Ich krieg beides.
Godo Rüben, vielen, vielen Dank für die Einsichten auf Teller und in Küchen. Das war wieder super spannend. Dankeschön.
Vielen Dank für all deine Fragen.
Wenn euch die heutige Folge gut gefallen hat, dann werft doch einen Blick auf unser Interview mit Jan Pechmann. Er hat Marketing for Future ins Leben gerufen und mit dem Marketing for Future Award, unterstützt von der strengsten Jury der Welt, setzt er neue Impulse für klimabezogene Werbebotschaften. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bis bald, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Und bis bald, lieber Harald.